wir sollen gegründet sein in der Liebe Gottes. Das sind so, ich sag mal so, Fundamente, Dinge, auf denen wir stehen müssen, in denen wir gefestigt sein müssen. Und dazu, neben diesen Dingen, gehört eben auch, dass wir ein Verständnis davon haben, dass wir zum Königreich Gottes gehören. Das ist so, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mir geht das oft so, wir singen diese Dinge oder ich lese das auch in der Bibel, aber ich habe jetzt nicht so unbedingt sofort immer so, ich bin ein Bürger im Königreich Gottes. Dieses Wissen darum, ja, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm. Aber habe ich diesen Blick, Jesus baut sein Königreich, er ist der König, ich gehöre zu seinem Volk, ein Bürger, was man auch damit verbindet, mit allen Rechten und Pflichten vielleicht sogar. Ja? Ich gehöre in sein Reich. Und es ist wichtig für unseren, ich sag mal, geistlichen Lebensweg mit unserem Herrn, dass wir da eine Erkenntnis haben, dass wir eine Sicherheit haben, dass wir darin fest sind. Und es gibt so ja jetzt in der Bibel nicht ein Kapitel, wo man nur was über das Königreich Gottes liest, sondern das durchzieht die ganze Bibel. So im Alten Testament fängt das schon an und im Neuen Testament kommt es immer häufiger, dass so der König in den Mittelpunkt gerückt wird und Jesus sogar sagt, mir ist alle Macht gegeben. Und in der Offenbarung wird es ganz deutlich, aber auch schon vorher, so, wo du erkennst, es geht um Machtverhältnisse in diesem ganzen geistlichen Geschehen. Diese Auseinandersetzung zwischen Gottes Reich und dem Reich der Finsternis. Die Abgrenzung, dass wir da hinausgerettet sind. All das ist wichtig für uns zu wissen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Also wir hatten gesagt, dass wir gefestigt sein sollen im Glauben. Da steht diese Bibelstelle im Kolosserbrief, so, wo der Paulus das so betont, dass wir fest werden sollen und verwurzelt sein sollen im Glauben, damit wir stehen können wie ein fester Baum, wenn die Stürme des Lebens kommen, dass unser Glaube eben Bestand hat und fest ist und nicht sofort umgehauen wird und wir in Zweifel geraten. Genauso ist es, verwendet er auch diese Bilder in seinem Brief an die Epheser. Da schreibt er nur, dass wir gegründet sein sollen in der Liebe. Und darüber hatte ich letztes Mal gepredigt und dieses Beispiel von der Sünderin gehabt, die dann zu dem Pharisäer Simon kommt, der Jesus eingeladen hatte. Und ihr erinnert euch an die Geschichte und sie kommt wortlos und weint über seinen Füßen und macht sie nass und trocknet seine Füße mit Haaren und hat ein Alabasterfläschchen dabei und mit kostbarem Salböl und salbt seine Füße. Und Jesus bewertet das gegenüber Simon, der das so ein bisschen flapsig Frage stellt, was dann da alles passiert, ob Jesus denn da nicht erkennt, was das für eine Frau ist. Und der Jesus sagt, ihr ist viel vergeben, deswegen liebt sie viel. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Geliebte unseres Herrn sind. Als allererstes sind wir geliebt. Die Liebe Christi ist uns begegnet. Gott hat Jesus gesandt aus Liebe zu uns, weil er uns liebt, weil er uns retten will. Jeden Einzelnen. Wir sind nicht Masse, sondern wir sind ganz persönlich vor unserem Herrn. Der Paulus schreibt das an die Galater. Er sagt, dass er diesen Weg mit Gott geht im Glauben, weil Jesus ihn geliebt hat und für seine Sünden gestorben ist. Als Jesus am Kreuz hing und am Kreuz starb, da war Paulus noch nicht auf Jesu Seite. Er war ein Verfolger Jesu. Aber er hat erkannt, was da passiert ist, ist für mich passiert, ganz persönlich. Und genauso dürfen wir das ganz persönlich nehmen. Und das ist wichtig, dass wir es persönlich nehmen. Das ist wichtig. Jesus ist für mich gestorben, für meine Schuld, weil der Vater ihn gebeten hat, aus Liebe. Jesus hat mich geliebt. Und dich, Lilo, er hat dich geliebt und ist für dich gestorben. Und diese Liebe trägt dich in die Ewigkeit. Halt daran fest. Daran müssen wir festhalten. Und genauso wichtig ist es, dass wir, das hat dann auch was mit Identität zu tun. Ja, der Vater im Himmel, der uns liebt, der uns anschaut, wie die Mutter oder der Vater das Baby anschaut, ne? Wenn ich jetzt Andrea sehe mit dem kleinen Emanuel, ja? Der erfährt Liebe, der Kleine. So, und das ist wichtig für seine Identitätsbildung. Er weiß sich geliebt, er weiß sich geborgen, er weiß sich wertgeschätzt. Da ist ein Selbstwert. Und das alles empfangen wir von unserem himmlischen Vater in der Beziehung zu ihm. Und wir finden Identität da drin. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Ja, wie das im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 heißt. Alle, die ihn annahmen, Jesus annahmen, gab er das Recht, oder in manchen Übersetzungen steht die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Hast du dich schon mal gefragt, warum da nicht einfach steht, machte er zu Kindern Gottes? Da steht, er gab ihnen das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Also, ich habe das nachgelesen, ich habe für mich keine eindeutige Antwort gefunden, aber in meinem Herzen spricht das, ich muss es annehmen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und es gibt Menschen, die haben da Schwierigkeiten mit. Die wohl glauben, ja, meine Sünden sind mir vergeben, aber ich vor diesem großen, großen, ehrfurchtserregenden Gott, ich bin sein Kind. Ja, nimm es an. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein, den Siegelring zu tragen, die Sandalen angezogen zu haben, wie das in diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn ist, der heimkehrt aus der Sünde, aus der Fremde, wo er in Sünde das Erbteil verprasst hat. Aber der Vater zieht ihm die Schuhe an. Das war ein Zeichen der Ehrerbietung und der Wiederherstellung in den Stand. Nicht jeder trug Schuhe. Ich gebe dir Schuhe. Und er gab ihm als den Siegelring. Du gehörst zu mir. Du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Identität. Darfst du annehmen. Und genauso zählt dazu, wie wir das letzte Woche gehört haben. Da war ich nicht da, aber ich habe die Predigt nachgehört von Roland. Dass wir berufen sind zur Priesterschaft, zur heiligen Priesterschaft Gottes, ihm wohlgefällige Opfer zu bringen. Und Roland hat darüber gesprochen, was das heißt, dass wir unser Leben auf den Altar legen. Ja, wir sind heilig, hat er gesagt, heilig gemacht, aber wir gehen auch den Weg der Heiligung. Und ich fand das so schön, wie er das gesagt hat, dass das nicht so, so kam es bei mir rüber, so dieses, da ist eine Peitsche über mir, die mich und jemand, der ständig beobachtet, was ich tue, ob ich denn auch Fehler mache. Das heißt nicht Heiligung, mir irgendwas abzwingen, sondern in allem, so sinngemäß sagte Roland, in allem will ich bereit sein, dass Gott mich in dem, was ich tue, berühren kann. Und ich finde das so schön. Das ist so entspannend. Wenn du offen bist für Gottes Reden in deinem Alltag, in dem, was du denkst, was du tust, was du vielleicht unter Abgeschlossenheit im Geheimen auch tust, wo nur Gott sehen kann und kein anderer Mensch, und du offen bist und der Herr dich anstupsen kann? Das ist das für mich. Er berührt mich. Klaus, ist das richtig, was du tust? Spiegel doch mal deine Gedanken. Schau dir doch mal an im Spiegel, was du jetzt tust. Glaubst du, dass mir das gefällt? Ich bin der Herr, dein Gott. Dein Leib ist mein Tempel. Ich wohne mitten in dir. Ich bin dabei. Dein Leben soll ein Zeugnis sein für mich. Und dann habe ich die Freiheit zu sagen, Herr, ich hilf mir. Oder, okay, du hast vollkommen recht, das tue ich jetzt nicht. Das ist der Weg der Heiligung. Und so, wenn wir uns darauf einlassen, kriegen wir geübte Schritte und werden bewährt und werden stark und kräftig, in dem Weg mit Gott zu gehen. Und das Schöne daran ist, wenn wir diesen Weg gehen, dann ernten wir die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Was glaubst du, wie schön das ist, wenn du in Gottes Gegenwart bist und dich fliegen nicht deine Erinnerungen über deine Sünde an? Du darfst wissen, ja, Jesus hat dafür bezahlt, dir ist vergeben. Aber wenn du vor ihm stehen kannst und weißt, ja, und ich habe widerstanden der Versuchung. Und der Herr hat mich berührt und ich habe seinem leisen Reden habe ich nachgegeben, ich bin ihm gefolgt. Dann erntest du die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Frieden ist in deinem Herzen. Du weißt, es ist in Ordnung mit Gott. Auch wenn es rein rechtlich sowieso in Ordnung ist. Aber das tut deinem Herzen gut. Das stärkt dich in der Beziehung zu ihm. Ich fand das so schön, wie Roland das gesagt hat, mit diesem Wort, dass Gott mich berühren kann. Und wir sind berufen, also das hatte ich gesagt, zur heiligen Priesterschaft. Und wir sind Bürger in seinem ewigen Königreich. So heißt es im Philipperbrief, Kapitel 3. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten. Das sagt schon so viel, ne? Wir sind Bürger des Himmels. Ja, ich bin Deutsch, bin ich auch. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Das spielt da einfach mit rein. Wir gehören für die Ewigkeit in das Königreich Gottes, Bürger in seinem Reich. Ja, es ist also so, Jesus spricht da häufig von, dass es darum geht, in sein Reich zu kommen und was das auch bedeutet. Und gläubig zu sein, heißt also nicht nur eine religiöse Meinung zu haben oder eine Ansicht für richtig halten, sondern gläubig sein, in diesem Sinne zu Jesus zu gehören und ihm nachzufolgen. Er ist Herr und König in seinem Reich. Und wenn ich ein Bürger in seinem Reich bin, dann ist er auch mein Herr und König. Heute ist das so, dass wir da mit diesen Begriffen gar nicht mehr so viel verbinden können. Aber früher, vor einigen Jahrhunderten noch, als so die Monarchien einfach noch verbreitet waren und auch absolute Herrschaftsstrukturen da waren, dass der König wirklich alle Macht innehatte, ja, da konnten sich die Leute was drunter vorstellen, was das heißt, einen König zu haben. Kolosserbrief, Kapitel 1, heißt im Kapitel 1, Vers 12, da lesen wir, er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Dadurch, dass du zu Christus gekommen bist, bist du in sein Reich versetzt. Für Jesus ist das vollkommen klar. Und bei uns muss das erst innerlich Gestalt annehmen, dass wir zu seinem Volk gehören. Und dieses Reich, das lesen wir im Hebräer 12, ist unerschütterlich. Es hat ewigen Bestand. Und dieses Reich empfangen wir. Das ist, wir sind hineinversetzt und wir empfangen es. Und ich finde das so in diesem Hebräerbrief, ich weiß, es ist gar nicht klar genau, wer der Autor ist, aber da ist so geschrieben, was das heißt, dass wir zu ihm gekommen sind, in sein Reich gekommen sind. So, das hat mich so angesprochen, gestern habe ich das noch gelesen und ich habe es mir angemarkert und ich habe gedacht, ich möchte das einfach auch mal so sagen, weil wir ja immer wieder so Gott begegnen, auch in Ehrfurcht. Und das soll auch so sein. Aber wenn du ins Alte Testament schaust, ne, als das liest du im 2. Mose Kapitel 19, da spricht Gott zu Mose und sagt, dass sich das Volk am Berg Sinai sammeln sollen. Und er fordert sie auf, wollt ihr mein Volk sein? Wollt ihr mir folgen, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. Und das Volk Israel sagt, ja. Und dann sagt Gott, okay, ich werde dann und dann in wenigen Tagen, in 2 oder 3 Tagen war das, werde ich in einer Wolkensäule auf den Berg Sinai kommen. Und er sagte, keiner darf den Fuß des Berges betreten, kein Mensch und kein Tier. Sonst droht der Tod, weil Gottes Gegenwart so mächtig war und seine Heiligkeit das nicht zulässt, dass jemand in seine Gegenwart tritt. So war das im 2. Buch Mose. Und die Menschen, das Volk Israel, hatte Furcht. Und das liest du hier im Hebräerbrief, wird das aufgeschrieben, ne? Denn da steht dann, denn ihr seid weder zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zur Dunkelheit und zur Finsternis und zum Ungewitter, noch zum Hall der Posaune und zur Stimme der Worte bei denen, die Hörer baten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde. Die hatten Angst, selbst das Wort Gottes zu hören. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Und es war gesagt, auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere. Das ist Gottes Gegenwart. Das ist auch Gottes Gegenwart. Aber jetzt haben wir ein Bürgerrecht. Jetzt sind wir versetzt in das Reich des Sohnes Gottes. Und der Paulus führt hier weiter aus. Er sagt, er schreibt, der Paulus ist das gar nicht, der Autor des Hebräerbriefes, sondern ihr seid zu dem Berg Zion gekommen. Das ist die Festgemeinde. Früher stand Zion also auch für Jerusalem. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist das neue Jerusalem, das Gott irgendwann nach dem Gericht, wo wir sein werden. Und zu der Menge vieler tausender Engel, zu einer Festversammlung. Dahin sind wir gekommen. Dazu zählen wir. Wir haben freien Zugang. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen seid ihr gekommen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das des Abel. Das ist unsere Zukunft. Dahin sind wir versetzt. Und dieses Reich, so führt er hier aus, empfangen wir. Es ist unerschütterlich. Es wird alles erschüttert werden. Alle Königreiche, alle Machtstrukturen auf dieser Erde werden vergehen. Und es wird kommen und überbleiben, das Unerschütterliche, das Reich Gottes. Das wird bleiben. Und das schreibt er hier. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, mit diesem ganzen Thema, dann musst du dir im Grunde im Klaren sein, dass Jesus von Anfang an nicht nur gekommen ist, um zu retten, nicht nur gekommen ist, um den Vater zu offenbaren, nicht nur gekommen ist, um die Liebe des Vaters zu zeigen und vorzuleben, sondern er ist gekommen, um seine Königsherrschaft anzutreten, um sein Reich zu bauen. Das lesen wir schon im Alten Testament. Jesaja 9, das ist so ein wunderbarer Weihnachtsvers, ne? Kapitel 9, Jesaja Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, das ist Jesus. Und über denen, die im finsteren Land wohnen, scheint es hell. So, und dann geht das weiter, das will ich gar nicht alles lesen. Ich lese jetzt weiter ab Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, die Weihnachtsgeschichte. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Da geht es dann plötzlich schon um Herrschaft. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, der Friede in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet. Dazu ist er gekommen, das Königreich aufzurichten und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das hat hier der Prophet Jesaja gesagt. Es kommt einer, der richtet die Königsherrschaft auf. Und das wird ein König sein. Und der hat ihn beschrieben, wie er sein wird. Das ist wunderbar. Und jetzt gehe ich mal mit euch in die Weihnachtsgeschichte. Oder vorher, bevor Jesus geboren ist. Lukas-Evangelium. Wieso habe ich da keinen Zettel drin? Lukas. Kapitel 1. Als Maria von dem Engel besucht wird, Kapitel 1, Verse 1 und 3, da sagt der Engel Folgendes: Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Ist ja nicht viel, was der Engel der Maria sagt. Schwanger, Baby, Jesus, und der wird König sein. Er wird groß sein. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Sein Königreich wird ewigen Bestand haben. Jesus baut sein Reich. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist im Jenseits. Es ist in der Ewigkeit. Es ist aber auch präsent durch Jesus. Als Jesus aus der Wüste kam und vom Feind versucht worden war, er hatte vorher den Geist Gottes empfangen. Und anschließend geht er rum und da steht dann in Matthäus 4, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und als er eine Zeit später bei irgendeiner Gelegenheit einen Dämonen austrieb, das bekamen die Pharisäer mit und sie unterhielten sich, wie er das denn macht. Und da sagten einige, das macht er hier mit Dämonen und im Namen Beelzebub und so weiter. Und Jesus sagt und antwortet ihnen, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wo Jesus ist, ist das Reich Gottes präsent. Paulus sagt, es geschieht nicht in Worten, sondern das Reich Gottes geschieht in Kraft. Da, wo du im Namen Jesus Dinge erlebst, die verändern, die heilen, die ihm Ehre antun und, was in seinem Namen geschieht, da ist das Reich Gottes präsent. Und im Lukas 17, das will ich auch mal vorlesen, da fragten ihn die Pharisäer, wann kommt denn das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, also was weiß ich, dass sich irgendwie äußerlich was verändert. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In der Luther-Übersetzung von 2021 steht, die Übersetzung ist inwendig in euch. Und das klingt sehr viel mehr in mir an, als nur unter euch. Wenn ich sage unter euch, dann beziehe ich das erstmal so rein räumlich. Irgendwie, Jesus ist hier in unserer Mitte. Ja, durch seinen Geist. Aber er ist auch in uns. Er ist als erstes in uns durch seinen Geist. Deswegen sind wir Bürger in seinem Reich. Wir repräsentieren ihn. Wir kommen im Namen Jesus und verkündigen seine Botschaft. Wir sind seine Botschafter. Wir gehören zu seinem Volk und sagen, er ist der König. Er kann dich retten. Komm rüber in sein Reich. Sein Reich ist ewig. Es ist mitten unter uns, weil es in uns ist. Weil er seine Herrschaft in uns angetreten hat. Weil er unser König sein will. Unser Herr, der uns führt und leitet, der uns heilt, der uns stärkt und kräftigt, der unser Leben verändern möchte. Der uns gestalten möchte zu einer herrlichen, tadellosen, reinen Braut für sich. Als er zu Gericht stand, bei Pilatus, da sagte er, das lesen wir in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Und das geht so einher mit dem, was so häufig in der Bibel als Begriff auftaucht, wenn da von der Welt die Rede ist. Es ist nicht von dieser Welt. Dieser Begriff Welt im griechischen Kosmos hat auch übertragene Bedeutung. Und wenn es darum geht, das geistlich zu bewerten, dann ist nicht so das, was wir sagen hier, die Welt, die um uns herum ist, das, was wir sehen können, die Erde, was wir vielleicht so schnell mit dem Begriff Erde in Verbindung bringen, sondern im Geistlichen ist die Welt der Herrschaftsbereich des Teufels. Das biblische Zeugnis ist eindeutig. Der Teufel begegnete Jesus und sagte, zeigte ihm die Reiche dieser Welt und sagte, ich lege dir das zu Füßen, wenn du mich anbetest. Das konnte er, weil er, der Teufel, der Fürst dieser Welt ist. Dieses Ordnungssystem ist von dem geprägt, was er will. Hier in dieser Welt geht es um Macht, um Geld, um Sex, ich weiß nicht was alles. Alles, was dem widerspricht, was Gott will. Und davon losgelöst ist das Reich Gottes. Und Jesus ist im Grunde, wenn wir lesen, er ist in die Finsternis gekommen, zu Weihnachten, ja, das ist ein Licht, ist in die Finsternis gekommen. Er ist wirklich von außen hinein gedrungen, in diese Finsternis, in diese Werteordnung des Feindes. Er ist hineingedrungen und hat gesagt, ich offenbare das Reich Gottes, ich offenbare den Vater. Und dann sagt er, kurz bevor er gefangen genommen wird, sagt er zu den Jüngern, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und im Kolosser, steht im Johannes 12, und im Kolosser 2 lesen wir, Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Er hat den Feind besiegt am Kreuz. Er rennt zwar noch herum und brüllt wie ein Löwe und versucht zu fangen, wen er fangen kann. Aber der Teufel ist entmachtet. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Die Macht des Todes ist gebrochen. Tod, wo ist dein Stachel? Es ist gebrochen in Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, wird versetzt in das Königreich unseres Herrn. Und hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ja, Halleluja. In Jesu Reich geht es nicht um die Dinge, die ich gerade so aufgelistet habe. In Jesu Reich geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht darum, sich den Bauch vollzuschlagen, da nur dafür zu sorgen, dass ich gut leben kann, dass ich Genuss habe, so. Wenn das Leben nur darauf ausgerichtet ist, dann ist was falsch. In Jesu Reich, und das betrifft uns auch ganz persönlich, sag mir, worauf bist du ausgerichtet? In Jesu Reich geht es um Gerechtigkeit vor Gott, um Frieden mit Gott, um Freude im Heiligen Geist. Das steht so im Römerbrief geschrieben, das schreibt der Paulus. Das sind die Dinge, unsere Beziehung zu unserem Herrn. Nicht mehr auf das Diesseitige, Fleischliche ausgerichtet, sondern auf das Ewige, Geistliche. Halleluja. So, das umschreibt so ein bisschen das Reich Gottes. Jesus ist der König in diesem Reich. Er ist der König der Könige. Das kannst du an vielen Bibelstellen lesen. Offenbarung 1,5 will ich mal kurz vorlesen. Also ich weiß jetzt schon, dass ich meine Predigt hier nicht ganz abschließe, aber ich mache mal so, dass es einen vernünftigen Abschluss kommt. Da steht, dass der Johannes an die 7 Gemeinden in Asien schreibt und er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Herrscher über die Könige der Erde. Jesu Reich wird alle Reiche überdauern. Jesu Macht und sein Machtanspruch umfasst alle Herrschaftsbereiche. Er ist der Herrscher über die Könige der Erde. Herr über alle Machthaber. Alle Autorität kommt von ihm. Das passt so für mich in diese Aussage, es geschieht alles nach Gottes Plan. Was hier passiert, ist vor Gott längst offenbar. Er weiß darum, es geschieht nach seinem Willen. Und wenn wir so in die Offenbarung schauen und in das, was mal in Zukunft kommen wird, die Völker werden zu Jesus, nach Israel heißt es sogar, pilgern, um sich von ihm Rat zu holen im tausendjährigen Reich. seine Herrschaft, seine Macht geht über alle Machtstrukturen hinaus. Alle Könige sind ihm untertan. Wo steht das? Ich glaube, in Matthäus 28 sagt er, das ist vor der Himmelfahrt, dass ihm alle Macht gegeben ist. Jesus trat herzu, redete mit ihnen, das sind die Jünger, und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er kündigt das auch im Grunde an, dass er diesen Anspruch hat, König zu sein, neben Gott zu sein. Als er gefangen genommen war und der hohe Priester sogar ihn befragte und sagte: Jetzt so vor Gott sage ich dir, bist du der Sohn Gottes? Und da antwortet Jesus: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und dann hat sich Kaiphas das Gewand zerrissen und hat gesagt, er lästert Gott. Und das war das Todesurteil. Aber Jesus hat gesagt, ich sitze zur Rechten Gottes. Und bevor Stephanus gesteinigt wurde, sah er im Geist Jesus genauso sitzen zur Rechten Gottes. Und wenn du weitergehst in der Bibel, dann liest du in der Offenbarung, ne, das, was ich gerade schon vorgelesen habe, ne, aber da wird dann im Kapitel 4 wird beschrieben, wie der Thron Gottes, was Johannes wahrnimmt vom Thron Gottes, das ist herrlich und es spricht solch eine Kraft und Machtfülle aus. So, da wird der Thron Gottes beschrieben, wie er aussieht und dass drumherum 24 Älteste sind. Und dann sind dann vier Wesen, die unterschiedlich aussehen, jeweils mit 6 Flügeln, die Cherubim. Und alle preisen und loben Gott. Und dann geht es weiter im Kapitel 5, da ist dann dieses Buch des Lebens zu sehen. Aber es ist niemand da. Da ist die Frage, wer ist denn würdig, dieses Buch zu öffnen? Und es findet sich anscheinend erstmal keiner. Und Johannes schreibt, dass er bitterlich weinen musste, weil niemand da war, der würdig war, würdig ist, dieses Buch zu öffnen und zu lesen. Und dann wird er getröstet. Und da sagt ihm dann der, ja, ich weiß gar nicht, wer da mit ihm spricht, ein Engel oder was? Wo steht es? Im Kapitel 5. Und einer von den Ältesten sprach zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und siehe, inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen. Das ist Jesus. Wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die schon für ihn angekündigt waren durch den Propheten Jesaja im Kapitel 11. Kannst du es nachlesen? 7 Geister. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Erkenntnis, der Freude und so weiter. Ist da beschrieben. Das sind die 7 Geister. Ausgesandt in alle Welt steht hier. Und es kam, das Lamm kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und alle sangen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott mit deinem Blut erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht. Haben wir gehört, ne? Zu Königen und Priestern vor Gott. Und wir werden herrschen auf der Erde. Das ist mit der Königsherrschaft und dem Bürgerrecht verbunden. Wir werden mit Jesus herrschen, wie immer das auch aussehen mag, weiß ich nicht. Aber es steht hier. Und später in der Offenbarung wird gesagt, dass dieses Lamm Gottes der König der Könige ist. Kapitel 17, Offenbarung. Der König der Könige. Er ist es, der in seinem Reich Regeln festsetzt und Gesetze gibt. Du brauchst dir nur mal Matthäus Kapitel 5 bis 7 durchlesen. Das ist die Bergpredigt. Glückselig die geistig Armen, denn sie werden das Himmelreich erben. Und so weiter. Und dann redet er von den Gesetzen, wie wir jetzt hier auf dieser Erde schon miteinander umgehen sollen und mit den Menschen umgehen sollen. Er gibt uns vor, als König, welche Regeln für unser Leben gelten. Es ist unsere Sache, uns das zu Herzen zu nehmen, so gut wir es können. Und wenn wir da scheitern, dann ist er da und hilft uns. Er, und das sehen wir auch in diesem Bild mit diesem Buch, vielleicht erst einen anderen Schritt, er befähigt uns auch durch seinen Geist, diese Regeln auszuleben. Ja, wenn ich mal so das so in Staatsgewalten ausdrücke, legislative, exekutive Elemente und bis hin zur Judikative. Er wird der Richter sein. Er ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und er wird richten. Er ist der König der Könige und hat alle Macht inne. Und jetzt werde ich abkürzen. Ja, wir gehören zu seinem Volk. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Es ist wichtig, dass wir darauf stehen, in diesem Bewusstsein. Es ist wichtig, dass wir auch diesen Blick in die Ewigkeit haben, weil er uns auch nicht verschweigt, dass wenn wir nicht mehr von dieser Welt sind, zwar noch in dieser Welt, dass die Welt uns auch um seines Namens willen hassen wird und verfolgen wird. Das erleben wir hier in unseren Breiten fast gar nicht. Und wenn dann nur eigentlich so, nicht, dass wir wirklich physisch verfolgt werden, sondern vielleicht in übler Nachrede oder dass uns Menschen meiden oder für Spinnert erklären, oder sonst was. Ja? Aber es gibt sehr viele Länder, wo echte Verfolgung ist. Und Menschen, die diese Verfolgung erleben, Geschwister, die können das nach meinem Dafürhalten eigentlich nur, weil sie gefestigt sind im Glauben, weil sie gefestigt sind und gegründet in der Liebe, dass, weil Gott sie liebt, aber auch weil sie wissen, meine Identität ist bei Gott, ich bin sein Kind, ich bin ein Angehöriger seines Volkes. Ich gehöre zu ihm für die Ewigkeit. Das schenke uns der Herr. Vater, und ich danke dir für das, was du vorbereitet hast. Ich danke dir für die Klarheit deines Wortes. Ich danke dir, dass wir versetzt sind, Herr, in dein ewiges Reich. Ich danke dir, dass du uns Recht gibst und Vollmacht, deine Kinder zu sein. Ich bitte dich, dass du uns einen festen Stand gibst, Herr, in der Beziehung zu dir. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.